Der Frühling ist definitiv meine Lieblingsjahreszeit. Also gerade an so einem Morgen, ja, die Sonne scheint, wir besingen Jesu Auferstehung. Es ist wunderbar auch zu sehen, wie in der Natur gerade alles erwacht. Und das Ganze, auch die Jahreszeit, spricht für Leben in Hülle und Fülle. Und ausgerechnet an diesem Tag will ich über die Lehre predigen, also die Lehre mit 2e. Aber zur Lehre mit H gehört auch die Lehre über die Lehre mit 2e. Und wir haben natürlich lieber eine Botschaft von der Fülle des Lebens. Und wie kann man da jetzt Positives über die Lehre mit 2e sagen? Wie sollte etwas Leeres oder Entleertes schön sein? Vielleicht überlegt ihr mal kurz, fällt euch was ein aus eurem alltäglichen Leben, das besonders schön ist, wenn es leer ist? Ein Kochtopf.
Der Teller.
Der Teller, ja, das kommt drauf an, was es zu essen gab. Ja. Ja, ich habe auch so eine Weile nachgedacht, ja, und ihr wart ja gerade hier vorne, die Fraktion, ihr wart ja gerade im Hochgebirge, im Berner Oberland, super schöne Gegend, und da ist es doch schön, wenn der Himmel leer gefegt wird von den Wolken und man kann die fantastischen Berge sehen. Es gibt einiges, was schön ist, wenn es leer ist. Ich denke da zum Beispiel an einen leeren Zug. Es ist zwar ein bisschen egoistisch, aber es ist doch schön, wenn man da auch mal mit Platz sitzen kann. Oder die Situation kennt ihr wahrscheinlich auch, man möchte die Spülmaschine einräumen, alles steht voll Geschirr und man macht die Klappe auf, oh, die ist noch voll. Die muss ich erstmal leer räumen, ja. Und wie schön ist das, wenn die dann schon leer ist. Oder wer kleine Kinder hat oder sich noch erinnert, wie das war, ich weiß es noch genau, wie das bei unseren Zwillingen war. Was haben wir uns gefreut, wenn das Fläschchen leer war? Weil am Anfang ging es darum, dass sie gut zunehmen und da war das jedes Mal spannend, ob sie ihre Portion schaffen. Die leere Autobahn ist natürlich auch so ein Punkt, ja, wo man sich drüber freut, wenn es leer ist. Und dann, das ist vielleicht eher so ein spezieller Fall für mich, ich freue mich, wenn der Terminkalender mal leer ist, ja. Aber das ist leider nur ein fiktives Bild. Ja. Ja, für ein paar Tage wenigstens mal richtig Luft haben. Oder ein leerer Schreibtisch, wenn alles erledigt ist. Ein leergeräumter LKW, wenn man umzieht. Das ist so ein eigenartiges Gefühl, aber so ein schönes Gefühl, ja, wenn dieser LKW leergeräumt ist. Oder eine leere Mängelliste beim TÜV vielleicht, ein leeres Feld bei der ärztlichen Diagnose, wenn der Befund negativ ist, das ist ja beim Arzt immer positiv, aber wer da schon was Schlimmes stehen hatte, der weiß, wie erleichternd das ist, wenn da nichts steht. Oder ein leerer Schuldschein, ein endgültig getilgtes Darlehen. Oder, und das ist für mich ein besonders eindrückliches Bild, ein leeres Gefängnis. Dankeschön. Ein leeres Gefängnis. Hier zum Beispiel ein Bild vom stillgelegten Stasi-Knast in Bautzen. Typische Gefühle, die ich damit verbinde, mit diesen leeren Dingen, die positiv sind. Erleichterung. Ein Gefühl von Freiheit, von Sorgenfreiheit und natürlich auch von Freude. Leere kann also tatsächlich positiv sein. Leere als eine ausgeräumte Last im Leben, Leere als Befreiung. Aber so ein befreiter Zustand ist in vielen Lebenslagen kaum denkbar oder leider immer nur von kurzer Dauer, bevor sich neue Lasten und Sorgen auftürmen. Ein volles Gefängnis dagegen, das ist für mich auch ein Bild für so manches schwer belastete Menschenleben. Vielleicht lebenslänglich eingeengt durch Zwänge und schlechte Abhängigkeiten. Lebenslänglich kann man auch von Schuld geplagt sein und vom schlechten Gewissen, ohne Hoffnung auf Entlastung. Manche zappeln sich lebenslänglich ab mit irgendwelcher Arbeit, die ihnen wie eine Sisyphus-Arbeit erscheint. Leben ohne Erlösung von Unfrieden, ohne Erlösung von quälenden Fragen nach dem Sinn, ohne Erlösung durch Vergebung, ohne Chance zur Versöhnung mit anderen, ohne die eigene Versöhnung mit Gott. Und dann gibt es ja da auch noch diesen beklemmenden Blick auf das eigene Lebensende. Und je näher das schon rein statistisch gesehen rückt, desto schwerer gelingt es, den Blick davon abzuwenden. Desto mehr strengt man sich vielleicht auch an, die Realität der eigenen Endlichkeit auszublenden, um noch das letzte Quäntchen an Leben rauszukitzeln. Unsere Lebenszeit lässt sich sehr anschaulich als 12 Stunden auf dem Zifferblatt einer Uhr darstellen. Und wo stünde da zum Beispiel dein Zeiger? Wo stünde dein Stundenzeiger auf der Lebensuhr? Nehmen wir mal an, du erreichst die durchschnittliche Lebenserwartung, die liegt zurzeit in Deutschland für Frauen bei 84 Jahren und für Männer bei 79 Jahren. Wo stünde gerade dein Stundenzeiger auf dieser Uhr? Also ich habe das mal bei mir versucht, kurz nach 9 Uhr. Und an diesem Bild, da sehe ich ja sofort, ups, ja, bei mir sind ja schon mehr als 3/4 abgelaufen. Da stellt sich doch sehr deutlich die Frage, was kommt dann? Wenn ich meine letzte Wohnung hier bezogen habe, mein letztes Auto gekauft habe, vielleicht den letzten Baum gepflanzt habe, vielleicht auch die Geburt meines letzten Enkelkindes erlebt habe und mich natürlich drüber gefreut habe. Aber auf welches Ziel gehe ich da eigentlich zu? Und für viele, für viel zu viele, ist da am Ende das Grab die letzte Perspektive. Ein dunkles Loch, in dem irgendwann dein ganzes Leben verschwinden wird und irgendwann wird sich auch niemand mehr an das erinnern, was dich ausgemacht hat, wer du bist. Was bleibt im Grab von deinen ganzen angelernten Fähigkeiten? Was bleibt von deinen bewältigten Lasten? Was bleibt auch von den erlebten Freuden? Schließlich schlägt doch bei der 12 die Tür zu, beziehungsweise der Sargdeckel. Oder wie es vor 2000 Jahren der Fall war und in Israel üblich, ein schwerer Rollstein wurde vor das Felsengrab gerollt, so wie bei Jesus. Jesus war ja erst Anfang bis Mitte 30, als er nach seiner brutalen Hinrichtung ins Grab gelegt wurde. Und klar war für seine Anhänger, jetzt ist es aus. Jetzt schien doch alles zu Ende zu sein. Es war nichts mit dem großen König, der in Jerusalem regierte. Jesus ist am Kreuz gestorben. Und jetzt lag er im Grab, gefangen im Knast des Todes, ohne Chance, dem zu entkommen. Das Ende Jesu am Kreuz war für seine Jünger und für alle, die ihm nachgefolgt sind, definitiv eine dunkle Stunde. So auch für die Frauen unter Jesu Nachfolgern und weitere Pilger, die mit aus Galiläa gekommen waren, die noch wenige Tage vorher fröhlich und siegesgewiss mit Jesus den Einzug ins festlich geschmückte Jerusalem gefeiert haben. Es sollte das schönste Passafest ever werden. Und dann, ihr kennt die Geschichte, Hetze der Pharisäer, falsche Vorwürfe, Verrat des Judas, Festnahme Jesu in einer Nacht-und-Nebel-Aktion, damit man dem Volk am nächsten Tag Jesus als Versager und Verbrecher vorführen konnte. Die fröhliche Stimmung, die es anfangs gab, die ist schnell gekippt. Erst bei den Jüngern schon beim Abendmahl, dann im Garten Gethsemane, wo man sich noch einigermaßen sicher glaubte, dann Verleugnung des Petrus, falscher Prozess, Verurteilung durch die Römer. Schlimmer hätte es nicht kommen können. Und noch schlimmer ist, Jesus wehrt sich nicht. Der Gerechte lässt ein Fehlurteil über sich zu. Er wird als Schwächling gesehen und zum Spottkönig von Israel gemacht. Und schließlich stirbt er zusammen mit 2 Verbrechern einen jämmerlichen Tod am Kreuz. Es gibt offensichtlich kein Entkommen vor dem Tod. Nach 6 Stunden unsäglicher Quälerei ist es dann auch endlich überstanden. Und da kommt einem dann der Gedanke, dann ist ja doch der Tod irgendwie sowas wie eine Erlösung. Jesus hat doch selbst gesagt, wir haben es vorhin auch gesungen, es ist vollbracht. Und die meisten Augenzeugen werden gedacht haben, dass er damit das Ende seiner Qual meint und dass ihm der Tod selbst Erlösung bringt. Und so wollen ja auch viele Zeitgenossen heute den Tod möglichst positiv sehen, als eine mögliche Erlösung, zum Beispiel nach einer schweren, unheilbaren und vielleicht auch noch sehr schmerzhaften Krankheit. Der Tod als das Ende des Leidens. Der Tod, irgendwann, so hofft man dann auch insgeheim, wird vielleicht auch im eigenen Fall gut sein. Man wird dem Tod vielleicht irgendwann sogar was Gutes abgewinnen können. Ist das so? Ich glaube, der Tod wird niemals wirklich eine Erlösung sein können, so sehr wir uns auch versuchen, das einzureden. Die Jünger Jesu konnten jedenfalls die Situation des Todes Jesu nicht schönreden. Ihre große Hoffnung war gerade eben am Kreuz gestorben. Und das hatte so gar nichts von Erleichterung und Erlösung. Jesus wird dann auch noch schnell und ziemlich hektisch vor den Sabbatfestlichkeiten, der Sabbat folgte da direkt ans Passafest, wird Jesus hektisch noch ins Grab gelegt, in ein Felsengrab. Das war wenigstens ein ordentliches Grab, das hatte der heimliche Jesusjünger Josef von Arimathea zur Verfügung gestellt. Immerhin einer der wenigen im Hohen Rat, die gegen die Verurteilung Jesu gestimmt hatten. Aber es war doch nicht zu verleugnen, man konnte es nicht absprechen. Jesu Leben hatte sein Ende im Grab gefunden. Das schien zu diesem Zeitpunkt sicher. Und die innere Leere, die die Jünger und die Frauen, die einige Jahre mit Jesus unterwegs waren, in diesem Moment verspürt haben, die war einfach nur furchtbar und trostlos. Jeder von euch, der einen lieben Menschen verloren hat, der kennt dieses Gefühl. Verzweiflung, Enttäuschung, Wut und Trauer, die mischten sich auch bei den Jüngern. Aber dass Jesu Tod dann tatsächlich zu einer Erlösung wurde, und zwar nicht für ihn selbst, sondern als seine Erlösungstat für die ganze Menschheit, das ahnten und verstanden zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Dann nach zwei in der ersten Trauer irgendwie überstandenen Nächten wollten die Frauen am frühen Morgen wenigstens noch die Bestattungsarbeiten abschließen. Und dazu gehörte in Israel die Einbalsamierung der Leiche und damit hatten sie wegen des Sabbats warten müssen. Und dann, als sie auf dem Weg zum Grab sind und dort ankommen, überschlagen sich auf einmal die Ereignisse auf eine unfassbare Art. Was an diesem frühen Morgen vor 2000 Jahren in Israel geschieht, das ist bis heute der Grund, weshalb wir Ostern feiern. Vielleicht der größte christliche Feiertag von allen. So ähnlich und etwas provokant sagt es eine Karte der Marburger Medien. Könnt ihr mal drüber nachdenken, ohne Ostern ist Weihnachten nur ein Kindergeburtstag. An Ostern wird erst deutlich, auf was das ganze Leben Jesu hinauflaufen sollte. Es geht da nicht um Hasen und um Eier oder Schokolade suchende Kinder im Garten. Also nicht, dass ich dagegen wäre, ja, ich finde das auch immer super toll und habe mich als Kind selber drüber gefreut. Aber die Freude über diese Dinge, die darf den wesentlichen Grund der Osterfreude nicht ersetzen. Es kann die Osterfreude unterstreichen, aber wir sollten nicht den eigentlichen Grund vergessen. Und vom wirklichen Grund dieser Osterfreude berichtet uns jetzt Lukas Folgendes über die Ereignisse an diesem Morgen. Ich lese mal aus der Basisbibel, Lukas 24, ab Vers 1. Am ersten Tag der neuen Woche gingen die Frauen gleich in der Morgendämmerung zum Grab. Sie brachten die wohlriechenden Öle mit, die sie vorbereitet hatten, eben zur Einbalsamierung. Da entdeckten sie, dass der Stein vom Grab weggerollt war. Sie gingen in die Grabkammer, doch den Leichnam von Jesus, dem Herrn, konnten sie nicht finden. Sie überlegten noch, was sie von all dem halten sollten, da traten zwei Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und hielten den Blick gesenkt. Die beiden Männer sagten zu ihnen: Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Erinnert euch an das, was er damals in Galiläa zu euch gesagt hat. Der Menschensohn muss ausgeliefert werden in die Hände der Sünder und am Kreuz sterben. Aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an das, was Jesus gesagt hatte. Die Frauen kehrten vom Grab zurück und berichteten alles den 11 Jüngern, der Judas war ja nicht mehr dabei, und den anderen Anwesenden. Es waren Maria aus Magdala, Johanna, Maria, die Mutter von Jakobus, und noch andere, die zu ihnen gehörten. Die Frauen erzählten den Aposteln, was sie erlebt hatten. Die Apostel hielten ihren Bericht für reine Erfindung und glaubten ihnen nicht. Aber Petrus stand auf und rannte zum Grab. Er schaute hinein, sah aber nur die Leinenbinden. So ging er wieder zurück und fragte sich verwundert, was da wohl geschehen war. Das leere Grab war wirklich der Hammer. Und deswegen wird ja selbst von Petrus berichtet, dass er lange nur ungläubig staunte und hier noch verwundert weggeht. Denn an diesem Morgen hat Jesus das Schlimmste aller Gefängnisse gelehrt. Er hat die Gefängnistüren des Todes geöffnet. Jesus ist wahrhaftig, und ich danke dir, Alex, dass du das am Anfang auch so betont hast, er ist wahrhaftig an diesem einzigartigen Morgen in der Geschichte von den Toten auferstanden, körperlich und nicht als Gespenst oder als Hirngespinst seiner Anhänger. Nur deshalb war sein Grab wirklich leer. Und deswegen kann man nicht, wie das heute in der Theologie teilweise der Fall ist, so tun, als wäre es egal, ob das Grab leer gewesen sei. Dass Jesus eben nur so irgendwie in unseren Gedanken wiederbelebt wird. Nein, er ist wirklich von den Toten auferstanden. Er ist wirklich auferstanden und lebt. Es gibt für mich keine schönere Szene in der Bibel als dieses leere Felsengrab in der Morgensonne, falls die geschienen hat, damals am ersten Ostermorgen. Und dass die Frauen da eine Weile gebraucht haben, bis sie das gecheckt haben, was hier passiert, das ist doch nur zu verständlich. Also uns wäre es doch nicht anders gegangen. Selbst mit dem ganzen Wissen, was wir heute haben, wären wir genauso platt gewesen und hätten gedacht, hä, ist das wirklich wahr? Und da war ja erstmal so der erste Schreck von diesem weggerollten Stein. Und wie kann das sein bei einem extra bewachten Grab? Und dann der zweite Schreck, im Grab ist niemand mehr drin. Da liegen ein paar zusammengefaltete Tücher, aber Jesus war nicht mehr drin. Und die Frauen gingen in die Grabkammer, heißt es hier im Text. Doch den Leichnam von Jesus, dem Herrn, konnten sie nicht finden. Sie überlegten noch, was sie von dem halten sollten, von all dem. Das Grab ist leer. Und natürlich überlegen die Frauen noch, was ist hier passiert, was sollten sie davon halten, was schoss ihnen vielleicht als erstes durch den Kopf, was wäre uns durch den Kopf geschossen? Sind wir zum falschen Grab gelaufen? Oder hat jemand die Leiche umgebettet, vielleicht sogar geklaut? Und wenn ja, warum? Waren es die Römer, aber die haben ja das Grab bewacht, ja, und stehen da selber völlig fertig davor, oder sie lagen zum Teil davor, die Soldaten, vor Schreck. Oder war es der Hohe Rat, weil der bestimmt verhindern wollte, dass für Jesus da eine Verehrungsstätte entsteht? Alles falsch. Die Antwort kommt von Engeln Gottes. Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Erinnert euch an das, was er damals in Galiläa zu euch gesagt hat. Der Menschensohn muss ausgeliefert werden in die Hände der Sünder und am Kreuz sterben. Aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Und hier sorgt Gott Schritt für Schritt dafür, dass sie begreifen können, was passiert ist. Erstmal, indem sie sich daran erinnern sollen, was Jesus ja vorher schon gesagt hatte. Er hatte dieses Ereignis mehrfach angekündigt, auch schon in Galiläa. Aber da haben sich die Zuhörer, inklusive der Frauen, wahrscheinlich mehr auf seine Wunder konzentriert als auf rätselhafte Worte von Tod und Auferstehung. Und schließlich überzeugen sich neben den Frauen auch noch Petrus und, wie wir dem Johannesevangelium entnehmen können, noch Johannes ganz persönlich von der Tatsache, dass Jesus tatsächlich nicht mehr im Grab liegt. Aber die Jünger haben eine noch längere Leitung als die Frauen. Sie brauchen eine ganze Weile mehr, bis sie glauben können, dass sie nicht träumen. Das leere Grab heißt wirklich, dass Jesus auferstanden ist und lebt. Und das zu glauben, fällt uns ja auch nicht ohne weiteres leicht, weil es absolut nicht normal ist. Jesus war mausetot und nicht scheintot, bevor er ins Grab gelegt wurde. Jesus hat wörtlich erfüllt, was er vorher angekündigt hat. Er ist wirklich körperlich von den Toten auferstanden. Der Maria von Magdala und dann später auch noch den Jüngern wird sich Jesus kurz darauf so unzweifelhaft als der von den Toten Auferstandene zeigen, dass er selbst den Letzten, den Jünger Thomas, noch überzeugt. Jesus hat den Tod als die Macht überwunden, die uns am stärksten im Leben gefangen nimmt und die uns durch Todesängste knechtet. Und gerade in der Körperlichkeit des Auferstandenen wird die Macht des Schöpfers selbst sichtbar, des Schöpfers des Lebens. Er hat die Macht über Teufel, Tod und alles Zerstörerische und Vergängliche in dieser Welt. Und jetzt lebt Jesus für immer. Er lebt heute. Er lebt heute. Er ist jetzt hier in unserem Gottesdienst. Und diese Gegenwart Jesu, die ist für uns lebensnotwendig. Wer an ihn glaubt, darf durch ihn und mit ihm ewig leben. Der hat vor Gottes Gericht nichts zu befürchten, weil Jesus mit seinem Tod deinen schon überwunden hat. Und er garantiert mit seiner Auferstehung dein neues Leben. Das bedeutet am Ende nicht weniger als das. Nicht der Tod wird dich irgendwann erlösen, sondern Jesus hat dich vom Tod erlöst. Wenn du an Jesus glaubst, dann wird auch dein eigenes Grab einmal zum leeren Grab werden. Deswegen feiern wir Ostern, nicht wegen bunter Eier und netten Schokohäschen, sondern weil das leere Grab Jesu dem Tod keinen Platz mehr lässt. Nimm dieses Geschenk des Lebens von ihm an, es gibt kein größeres. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr, es ist ein gewaltiges und für uns heute noch nicht fassbares Ereignis, was damals geschah, dass du auferstanden bist und lebst und dass du uns damit eine Hoffnung gibst, die gewaltig ist, die über unseren eigenen Tod hinausreicht in dein ewiges Leben, das du schenken kannst, weil du der Herr und Schöpfer dieser Welt bist. Wir danken dir für alles, was es dich gekostet hat, um diesen Weg für uns frei zu machen. Wir wollen dir folgen und dir darin vertrauen, dass du den Tod überwunden und das Leben gegeben hast. So segne du jetzt jeden auch an diesem Tag und ruf uns das immer wieder ins Bewusstsein, dass du lebst. Amen.